Genau, hey, heute beginnen wir für die nächsten zwei Sonntage eine Mini-Predigtreihe über ein alttestamentliches Buch in der Bibel. Und um in diese Predigtreihe einzuführen, möchte ich euch kurz gedanklich ins Kino entführen und auch eine kleine Umfrage mit euch machen. Und zwar, habt ihr zufällig einen Lieblingsfilmgenre? Wer von euch zum Beispiel mag Actionfilme? Actionfilme? Okay, ein paar. Wer von euch würde sagen, das Leben fühlt sich einfach nicht richtig an ohne Spider-Man, Ant-Man, Batman und so weiter? Wer mag Superheldenfilme? Da bin ich auch irgendwo dabei. Okay, die Welt ist kompliziert, die Menschen sind manchmal gemein, wir brauchen was zum Lachen. Wer mag Komödien? Komödien sind auch gut, oder? Thriller, Krimis? Ist da jemand mit dabei? Super, was fehlt? Drama, ja, Drama, ist da jemand dabei? Das haben wir genug in unserem eigenen Leben. Genau, und Liebesfilme. Hey, wie sieht es mit Liebesfilmen aus? Ja, nicht schlecht, oder? So klischeehaft, so Frauenfilme, wo es einfach irgendwie viel zu reden gibt. Kennt ihr das? Genau, heute Morgen habe ich leider schlechte Nachrichten für alle Actionfilm-Fans, für alle Marvel- und DC-Fans, für alle, die Thriller mögen. Denn in der Geschichte, die wir uns heute anschauen, gibt es keine Schießereien, es gibt keine Verfolgungsjagd, ne? Es gibt keine Explosionen. Stattdessen gibt es in diesem Buch der Bibel ein paar Frauen, die richtig viel zu reden haben. Und zwar von den 85 Versen gibt es insgesamt 55 Dialoge. Also ein Frauenfilm, oder? Und wenn wir uns die Geschichte ansehen, dann ist es aus meiner Sicht eine total kraftvolle Geschichte, in der es leider auch eine Tragödie gibt, wie es in unserem Leben Tragödien gibt. Wir haben hier nämlich zwei Frauen, die alles verloren haben. Und Gott ist in der Geschichte sehr präsent, aber nicht so, wie wir uns das manchmal vorstellen, so wie wir das vielleicht erwarten würden. Und das ist vielleicht eines von zwei Büchern in der Bibel, in der man keine physischen Wunder von Gott sieht. Man sieht keine Teilung des Roten Meeres, keine Auferweckung der Toten, keine Krankenheilungen. Aber dafür sehen wir auf jeder Seite und in jedem Vers die Gegenwart und die Macht und die Vorhersehung eines wunderbaren und guten Gottes. Wenn du das Gefühl hast, an einem Ort festzustecken, vor dem du weißt, dass du dort nicht sein solltest, dann wird diese Predigt, dieses Buch zu dir sprechen. Heute beginnen wir das Buch Ruth und ich nenne den Titel meiner Predigt, wenn es Zeit ist, wegzugehen. Wenn es Zeit ist, wegzugehen. Und wir starten direkt rein ins Kapitel 1, Vers 1. Da heißt es, in den Tagen, als die Richter regierten. Mit anderen Worten, als es noch keine Könige gab. Und das wissen wir aus dem Buch der Richter, tat jeder, was in seinen Augen richtig war. Nochmal, tat jeder, was in seinen Augen richtig war. Hört sich so ein bisschen nach heute an, oder? Die heutige Zeit. In den Tagen, als die Richter regierten, heißt es, gab es eine Hungersnot im Land. Und so sehen wir hier eine Familie, die Angst hat, dass sie nicht genug zu essen hat und deshalb eine unkluge Entscheidung trifft. Und ich lade euch einmal, Richter 1, 1 bis 2 mit mir zu lesen. Da heißt es, ein Mann aus Bethlehem in Juda zog mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen für eine Weile in das Land Moab. Der Name dieses Mannes war Elimelech. Der Name seiner Frau war Naomi und die Namen seiner beiden Söhne waren Mahlon und Kilion. Sie waren Ephrathiter aus Bethlehem und sie zogen nach Moab und lebten dort. Soweit zum Text. Lasst uns mal ganz kurz ein paar Infos anschauen zum Text, mal ein paar Infos zu den Hauptfiguren hier in unserem Text. Zunächst einmal ist er Elimelech. Er ist Ehemann und Vater und sein Name heißt aus dem Hebräischen ins Deutsche übersetzt, mein Gott ist König. Schöner Name, oder? Dann haben wir die Frau, die Mutter Naomi und ihr Name heißt übersetzt sowas wie süß oder angenehm. Und dann haben wir die beiden Kinder. Um zu verstehen, wie die Menschen damals ihre Kinder benannten, gab es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war eine prophetische Vorausschau auf das, was sie in den Kindern sehen wollten. Beispielsweise der Name Ezekiel oder Hesekiel bedeutet der Mächtige und der Starke. Vielleicht sahen die Eltern in Hesekiel mal einen Mann, der irgendwann eines Tages groß und mächtig wird. Die zweite Möglichkeit war, man benannte die Kinder aufgrund der körperlichen Konstitution bei der Geburt. Vielleicht war Hesekiel ein großes, kräftiges, mächtiges Kind, sodass sie ihm, wie gesagt, aufgrund der körperlichen Konstitution ihm den Namen gaben. Und in unserem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass Elimelech und Naomi ihre Kinder nach dem benannten, was sie sahen, als sie geboren wurden. Denn ihre beiden Namen waren zum einen Mahlon, was krank oder kränklich bedeutet, und Kilion, was gebrechlich oder müde bedeutet. Sie waren wahrscheinlich von Geburt an relativ früh geboren worden, waren klein und schwach oder vielleicht auch kränklich. Wir haben also einen Mann, der mein Gott und König heißt. Wir haben eine Frau, die süß und angenehm heißt, und die Kinder krank und müde. Und Elimelech macht sich Sorgen um seine Familie, weil eine Hungersnot herrscht. Also zieht er mit seiner Familie von Bethlehem nach Moab. Kurz ein bisschen was zur Geografie. Moab lag so circa 80 Kilometer von Bethlehem entfernt. Die Familie musste um das Tote Meer ziehen. Also habe ich mal ausgerechnet, wenn du circa 3 Kilometer pro Stunde laufen würdest, brauchst du circa 26 Stunden. Also so 1 bis 2 Tagesreisen brauchte die Familie. Ich erwähne das deswegen, also die sind nicht nach Neuseeland ausgewandert, wo es unmöglich ist, irgendwie hinzukommen oder du Wochen brauchen müsstest. Das werden wir gleich noch brauchen für die Predigt. Elimelech verlässt jetzt Bethlehem und nimmt seine Familie mit nach Moab, was ich könnte mal sagen, als ein schrecklicher Fehler herausstellte. Denn Gott hat seinem Volk damals streng verboten, in Moab zu leben. Warum? Was war falsch an Moab? Die Moabiter, die waren Nachkommen von Moab. Und wenn du nicht weißt, wer Moab ist, dann kannst du das in 1. Mose 19 lesen. Es gibt eine Geschichte, in der Lots Töchter ihren Vater betrunken machen und mit ihm ein Kind zeugen, das sie Moab nannten. Die Moabiter wurden also durch Inzest gezeugt und es war der Anfang ihrer Probleme. Und nicht nur, dass sie durch Inzest gezeugt wurden, sie haben auch den falschen Gott namens Chemosh angebetet und diesem Gott sogar Kinder geopfert. Falls du dich fragst, was der Gott Israels über Moab dachte, dann kann man das im Psalm 60, Vers 8 nachlesen. Da heißt es, Moab ist mein Waschbecken. Mit anderen Worten sagt Gott, hier wasche ich meine schmutzigen Füße. Elimelech brachte also seine Familie von Bethlehem, was übersetzt Haus des Brotes bedeutet, nach Moab an einen Ort, den Gott ihnen verboten hatte, dass sie dort leben. Er geht also nach Moab und wenn man drüber nachdenkt, ist es schon hochinteressant, denn wie heißt er nochmal? Mein Gott ist König, aber er lebte nicht so, als sei Gott sein König. Stattdessen tat er das, was in seinen Augen richtig war, genau wie so viele Menschen heute. Und an der Stelle der Predigt könnte so ein Einstieg für uns sein. Es ist einfach, Gott zu preisen im Lobpreis. Lob geht einfacher über die Lippen, als mit seiner Familie nach dem Willen des Herrn zu suchen und danach zu leben. Und wisst ihr, ich habe Verständnis für Elimelech, denn es herrscht ja eine Hungersnot. Und da dachte ich wahrscheinlich, naja, wenn ich nach Moab gehe, dann geht es mir wirtschaftlich besser. Ich kann eine bessere Arbeit finden, ich kann meiner Familie ein besseres Leben bieten. Ich kann es verstehen. Aber ich möchte uns auf eine geistliche Wahrheit aufmerksam machen, die hinter diesem Verhalten steht. Ich habe festgestellt, dass wir, wenn es um unsere Familien geht, oft versucht sind, die wirtschaftliche Versorgung über den geistlichen Schutz zu stellen. Wir stellen sie darüber. Wir setzen die Kohle an die erste Stelle. Unter geistlichen Schutz verstehe ich, dass meine Familie nach dem Willen Gottes lebt. Unter geistlichen Schutz verstehe ich, dass meine Familie in Frieden lebt. Frieden bedeutet versöhnte Beziehungen. Dass wir nach der Gegenwart Gottes Ausschau halten und nicht in erster Linie nach der Kohle. In erster Linie sehe ich mich Pastor über meine Familie. Und ich muss dafür sorgen, dass sie was zu essen hat, dass sie ein Dach über dem Kopf hat. Aber der geistliche Schutz, der steht über allem. Dass ich darauf achte, dass meine Familie nach dem Willen Gottes lebt. Das ist das Höchste, was wir als Pastoren und Pastorinnen, die Gott uns gesetzt hat über unsere Familie, nach dem wir leben sollen. Mal ganz praktisch. Wenn jemand ein Jobangebot hat, das mehr Geld verspricht, gehen die meisten Menschen davon aus, dass man den Job wechseln sollte, oder? Man bekommt doch mehr Geld. Und manchmal kann es tatsächlich so sein, du wechselst den Job, bekommst besseres Geld, kannst deine Familie besser versorgen, damit du am Ende des Tages auch großzügiger bist. Ich hoffe, wir haben das alles im Blick, dass wenn wir von Gott mehr bekommen, auch mehr Verantwortung von uns gefordert wird. Das ist ein biblisches Prinzip. Aber manchmal ist es eben nicht der Fall. Ich habe erlebt, dass manche Menschen, die in der Kirche, in einer großartigen Kirche, in einer großartigen Kultur eingebettet sind, für ein bisschen mehr Geld woanders hingegangen sind. Das gilt auch im säkularen Bereich für die Arbeit, wo sie dann am Ende ein bisschen mehr Geld haben, aber weniger Gott. Was ich sagen möchte, es kann für unser geistliches Leben wirklich gefährlich sein, wenn wir immer der Kohle Vorrang geben vor der Gegenwart Gottes. Manche Dinge erscheinen logisch. Ich habe eine Not und da tut sich eine Tür auf und natürlich gehe ich durch diese Tür. Im Natürlichen erscheinen Dinge logisch zu sein und wir gehen diesen Dingen nach. Im Geistlichen sind diese Dinge aber eine absolute Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Deswegen darf das Geld nie der Maßstab dafür sein, für meine Entscheidung, die ich treffe. Ich habe erst die Tage mit jemandem telefoniert, dem es gerade richtig schlecht geht. Und dass ich wirklich wünschen würde, die Dinge würden anders laufen. Aber die Person sagt zu mir, weißt du, ich check und ich spüre, warum mir diese Situation gegeben ist. Ich verstehe, dass Gott da irgendetwas in meinem Leben bewirken möchte. Und wir alle haben einen Auftrag von Gott bekommen. Er hat uns in unserem Leben, unseren Alltag, in unsere Familien, in unseren Vereinen, in unsere Gemeinde, in unsere Arbeit hineingestellt. Und ich frage mich immer, haben wir so ein bisschen eine Ahnung davon, dass wir an diesem Ort, wo wir sind, dass wir da auch sein sollen? Haben wir eine Ahnung davon, dass Gott uns da hingestellt hat? Auch wenn wir ihn vielleicht nicht danach gefragt haben, als wir uns beworben haben. Ich vermisse das so ein bisschen, ich meine es nicht moralisch, dass wir spüren, diese Dinge in meinem Leben, im Alltag, die haben etwas mit meinem Leben zu tun, mit meinem geistlichen Wachstum zu tun. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir, auch wenn es schwierig ist, auch verstehen, dass wir vielleicht manchmal dort bleiben sollten, weil Gott irgendwie einen größeren Plan verfolgt. Zurück zur Geschichte, also die Zeiten in Bethlehem sind schwierig. Also geht Elimelech nach Moab, in das sündige Land Moab. Was tun wir also, wenn die Zeiten schwierig sind? Wenn die Zeiten hart werden? Vertraust du Gott weiterhin in Bethlehem, im Haus des Brotes, oder ziehst du nach Moab? Was tust du, wenn die Zeiten hart werden? Die meisten von uns würden sagen, ich bin Christ, ich lebe nach dem Willen Gottes. Mit anderen Worten, sie würden sagen, mein Gott ist König in meinem Leben. Und deshalb will ich Gott gehorchen und seinem Wort vertrauen. Und vielleicht lebst du in einer Beziehung. Ihr seid noch nicht verheiratet. Und er sagt, wir werden keinen Sex haben bis zur Ehe, weil wir glauben, dass Gott der Sexualität einen ganz gewissen Rahmen gegeben hat, nämlich der Ehe. Ja, und auf der anderen Seite sagst du, ich habe auch Bedürfnisse. Ich habe sexuelle Bedürfnisse. Mann, im Schritt da unten, da juckt's. Ich muss dem doch auch nachgehen. Was tust du? Bleibst du in Bethlehem oder ziehst du nach Moab? Du sagst, mein Gott ist König meines Lebens und deshalb werde ich mit ihm ehren, mit dem, was ich habe, mit meinem Herz, mit meinem Verstand, mit meinen Taten und mit meinem Geld. Ich möchte Gott etwas zurückgeben. Ja, auf der anderen Seite wird aber das Geld gerade knapp und es ist eine gewisse finanzielle Not da. Oder das, was du dir schon immer kaufen wolltest, ist gerade im Angebot. Was tust du? Bleibst du in Bethlehem, vertraust und gehorchst Gott oder ziehst du nach Moab? Du sagst, mein Gott ist der König in meinem Leben, ich bin Christ und deshalb werde ich aufhören, mich zu betrinken. Ich werde aufhören, auf Alkohol zu verzichten, abends immer irgendwie mir noch das Bier oder das Wein reinzuziehen. Mann, ich habe auch Christen kennengelernt, die sind einigermaßen sozial erst dann fähig, wenn sie ein paar Gläser Wein getrunken haben. Und auf der anderen Seite sagst du, naja, aber wenn ich aufhöre mit Alkohol zu trinken, bin ich eigentlich ein unausstehlicher Typ oder eine Typin, bin total gestresst. Also was tust du? Bleibst du in Bethlehem oder ziehst du nach Moab? Ich möchte uns mit so banalen Beispielen nicht langweilen, aber das ist doch unser Leben, oder? Und in der Nachfolge sind wir immer herausgefordert. Entweder bleiben wir im Haus des Brotes und dort kann es passieren, dass es manchmal nicht schön ist, sehr, sehr schwer ist, oder ziehen wir nach Moab. Ihr Lieben, ich will offen sein und es gilt auch für mich, wenn die Zeiten hart sind, dann sieht Moab verlockend aus. Wenn meine innerlichen, ungestillten Sehnsüchte nach Erfüllung schreien, dann sieht Moab wirklich verlockend aus. Und ich will gar nicht über Elimelech urteilen, weil ich es als Familienvater total verstehe. Ich verstehe das Dilemma dieses Mannes. Er macht sich Sorgen um seine Familie, also tut er, was sich in seinen Augen richtig anfühlt. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, dann sind auch die meisten von uns für schon weit weniger Druck nach Moab gezogen, oder? Mein Gott ist König in meinem Leben und doch tun wir manchmal das, was in unseren eigenen Augen richtig ist. Und was geschah? Die Familie verließ Bethlehem und ging nach Moab und alles ging gut, zumindest für eine gewisse Zeit. Sie taten, was sie wollten. Sie taten, was sie fühlten. Sie vertrauten und folgten ihrem Herzen. Aber manchmal betrügt uns unser Herz. Bitte folge nicht deinem Herzen, denn es verleitet dich, nach deiner eigenen Wahrheit zu leben. Die Bibel verfolgt nicht das Prinzip, folge deinem Herzen, sondern folge Jesus, der Person, in der Wahrheit nach. Und als sie dann in Moab waren, klappte alles so, wie es sich Elimelech und Naomi erhofft hatten. Zumindest für eine gewisse Zeit. Denn es heißt in Ruth 1-3, Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb mit ihren beiden Kindern zurück. Und die beiden Kinder? Sie heirateten nicht Frauen, die den Gott Israels anbeteten, sondern sie heirateten moabitische Frauen, die eine hieß Orpa und die andere Ruth. Und nachdem sie dort etwa 10 Jahre gelebt hatten, starben beide Söhne, krank und müde, und Naomi, die Bethlehem verlassen hatte, damit sie leben konnten, blieb ohne ihren Mann und ohne ihre beiden Söhne zurück. Sie verließen das Haus des Brotes, um zu leben. Ist eine Ironie, oder? Und was fanden sie in Moab, dem Fußwaschbecken Gottes? Tod, Schutzlosigkeit, die sie damals als Frauen hatten ohne Mann, und Armut. Und die Armut ging so weit, dass die meisten Menschen sich damals oder Frauen sich damals der Prostitution hingeben mussten. Was für ein großer Schmerz. Zuerst stirbt ihr Mann Elimelech und dann ihre beiden Söhne. Wir wissen nicht, was passiert ist, warum sie starben. Aber wir wissen, dass die Frauen dadurch in eine sehr, sehr enge, finanziell enge Lage geraten sind. Ist es nicht faszinierend? Wer erinnert sich noch daran, wie weit waren die beiden Orte nochmal auseinander? 10.000 Kilometer? 80 Kilometer? 1-2 Tage hättest du zurückgehen können und trotzdem bleibst du in Moab. Holt uns ein bisschen ab, oder? Wisst ihr, rein theoretisch ist es möglich, Moab zu verlassen. Rein theoretisch. So weit zurück ist es nämlich gar nicht. Und trotzdem bleiben wir in Moab. Und ich verrate euch auch, warum. Weil auch wir Christen uns gerne an eine Not gewöhnen können. Und wenn wir Menschen in unserem Leben nichts Schönes haben, an das wir uns gewöhnen oder klammern können, dann klammern und gewöhnen wir uns an unser Schicksal. Wir klammern uns an unsere Not, an unsere geistliche Not, an die geistliche Armut, an unsere Verzweiflung, an die Schuld und an unser Versagen. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, du musst nicht in Moab bleiben. Es gibt einen Weg zurück. Und weil sie weit weg von Gottes Volk waren, heiraten ihre Söhne Frauen, die nicht zu Gottes Volk gehörten. Sie heirateten moabitische Frauen. Und ich möchte den Jungs wirklich einen Vertrauensvorschuss geben, wirklich. Denn die Mädchen waren wahrscheinlich hübsch, hatten super guten Charakter und die dachten wahrscheinlich, wie so viele Christen auch denken, hey, die bekehren wir schon. Und vielleicht ist es das, was du auch gerade denkst. er oder sie hat eine tolle Persönlichkeit, hat vielleicht einen guten Job, naja, und den bekehre ich schon zu Jesus. Ich werde dir etwas verraten, er wird dich bekehren und nicht du ihn. Sonntagmorgen um 10 Uhr oder 9 Uhr wird der Wecker klingeln, du willst in den Gottesdienst gehen, dein Partner sagt, nein, 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 komm, bleib doch liegen im Bett. Also eher wird er dich bekehren, als du ihn bekehren wirst. Weißt du, Gott gibt uns in seiner Liebe tatsächlich liebevolle Grenzen. Und deshalb kamen schon junge Leute zu mir und haben mich gefragt, ist es okay, wenn ich einen nichtchristlichen Partner heirate? Ist es okay? Und meine Antwort ist, nein, es ist nicht okay. Es ist absolut nicht okay. Und Paulus sagt im 2. Korinther 6, 14 so klar, gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremdartigen Joch zu ziehen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander gemein? Antwort, nichts. Und zugegeben, der Vers schränkt doch meine Partnersuche auf dem Singlemarkt ein, oder? Und wir denken, Mann, das ist doch aus dem Mittelalter, diesen Vers. So kannst du doch heute nicht mehr leben. Jetzt muss ich mich noch auf einen christlichen Partner fokussieren. Hey, und dann soll ich auch noch warten bis zum Sex, bis wir verheiratet sind? Das kann doch nicht sein, oder? Wie kann Gott so reglementierend sein, denken manche. Wie kann Gott uns so sehr den Spaß verderben? Aber wenn du das denkst, dann möchte ich dich eine Sache ganz aufrichtig fragen. Wenn Gott der König deines Lebens ist, dann frage ich dich, warum willst du dein Leben mit einem Partner teilen, mit ihm deine Kinder großziehen, der nicht Gott als seinen König in seinem Leben ansieht? Warum? Das ist eine interessante Frage, oder? Eines Tages kann es passieren, dass es dir nicht gut geht. Du wirst krank oder die Kinder werden krank. Wer betet für dich? Wer betet für die Kinder? Also hundertprozentig wird es mein ungläubiger Partner nicht sein. Wenn ich auf unsere 15-jährige Ehe zurückschaue, und überlege, was wirklich das eigentliche Gold, was die Zeiten waren, die wirklich Gold waren, wo wir so Goldnuggets rausgenommen haben, dann waren es immer die Zeiten, die am schwersten waren. Die Zeiten, wo wir nicht mehr weiter wussten, wo wir gemeinsam uns an die Hände genommen haben, sind auf die Knie gegangen und haben unser ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt, unser ganzes Vertrauen und alles ihm gegeben. Es war die schwerste Situation, aber im Nachgang ist das Beste, was wir tun konnten. Das Stärkste, weil Gott diese Gebete erhört und wenn Ehepartner miteinander beten, hat das so eine unfassbare Kraft. Und wenn Gott der König deines Lebens ist, frage ich dich, warum willst du dich dieser Erfahrung berauben? Warum? Das macht keinen Sinn. Wisst ihr, was so interessant ist? Warum haben sie Bethlehem verlassen? Sie gingen, um nicht zu sterben. Aber als sie taten, was in ihren Augen richtig war, starben drei von ihnen. Das ist nachdenkenswert. Elimelech und seine Familie suchten außerhalb von Bethlehem Leben, Versorgung, finanzielle Versorgung, Schutz. Und was fanden sie? Tod, Armut, Schutzlosigkeit. Und das ist das Dilemma von uns Menschen. Wir suchen außerhalb von Gott, was wir nur bei ihm finden können. Das ist der Trick der Schlange. Wir haben ja also nur drei Witwen, ohne Haus, ohne Geld und ohne Hoffnung. Und wenn es dir vielleicht auch so gehen sollte, wie den dreien, und du das Gefühl hast, du bist an einem Ort und du hast keine Ahnung, wie du zurückkommen kannst, dann wird jetzt das Ende der Predigt zu dir sprechen. Denn Naomi, die Mutter, beschließt, nach Bethlehem zurückzukehren. Und auf dem Weg dorthin führen die drei Frauen jetzt ein sehr bewegendes und ein berühmtes Gespräch. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Naomi sagt zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht zurück in eure Heimat, heiratet eure eigenen Leute und bekommt Kinder. Und Orpa tut das. Sie geht also zurück nach Moab, aber Ruth beschließt zu bleiben. Und Ruth spricht jetzt zum ersten Mal in Vers 16 in der Geschichte und sagt, bedränge mich nicht, Naomi, dich zu verlassen. Und hier kommt der große Hochzeitskuchenvers. Wo du hingehst, werde ich hingehen. Und wo du bleibst, dort bleibe ich auch. Sie erklärt ihrer Schwiegermutter uneingeschränkte Loyalität. Aber dann, und das ist der wichtigste Teil des Verses, geht es nicht um Loyalität gegenüber einer Person, sondern um die Erklärung, ab sofort von Jahwe abhängig zu sein. Und sie sagt, dein Volk wird mein Volk sein und dein Gott wird mein Gott sein. Ich werde den Gott Chemosh nicht mehr anbeten. Jetzt werde ich den Gott Israels anbeten. Das war ihre Rettung. Sie hat sich Gott geweiht. Was hat sie getan? Sie hat Moab verlassen und ist nach Bethlehem gegangen. Das ist das Bild, was die Bibel im Neuen Testament als Buße bezeichnet. Metanoia, eine 180-Grad-Wende. Es bedeutet, ich verlasse den niederen Ort Moab und kehre zurück nach Bethlehem, in das Haus des Brotes. Und nach Bethlehem zu kommen, musst du Moab verlassen. Es geht nicht anders. Um dorthin zu gelangen, wo Gott dich haben will, musst du den Ort verlassen, der nicht den Willen Gottes entspricht. Und es könnte beispielsweise bedeuten, wenn du mit jemandem zusammen bist, der dich und Gott nicht ehrt, dass du ihn verlässt, um die richtige Person zu heiraten. Ich rede hier nicht von der Ehe, wenn du verheiratet bist, du vielleicht der eine Ehepartner zum Glauben gekommen bist und der andere Ehepartner noch nicht gläubig ist, sondern ich rede von der Situation, wenn du mit jemandem zusammen bist, der Gott nicht als seinen König ehrt, möchte ich dir Mut machen, den richtigen Partner zu suchen. Findest du das zu krass? Dann sage ich dir, was krass ist. Frag doch mal Leute, die nicht den richtigen Partner geheiratet haben, die sich dann haben scheiden lassen. Und die Kinder fragen, Papa, warum trennt ihr euch? Erklär mal den Kindern, warum ihr nicht zusammenpasst. Also das finde ich krass persönlich. Das ist wirklich krass. Um an den richtigen Ort zu gelangen, muss man den falschen verlassen. Und das Erstaunliche ist, dass Ruth eben diese Entscheidung traf, Moab den Rücken zu kehren und zu dem Gott von Bethlehem zu gehen. Und diese eine Entscheidung, dieser eine Akt der Reue, diese eine Wahl veränderte ihr ganzes Leben und ihr ganzes Vermächtnis. Und sie veränderte sogar den ganzen Lauf der Welt. Denn was bedeutet nochmal Bethlehem? Das Haus des Brotes. Interessant, oder? Jesus, das Brot des Lebens, wurde in Bethlehem im Haus des Brotes geboren. Jesus war Nachkomme einer sündigen Moabiterin, die Moab verließ und nach Bethlehem ging. Es ist in der DNA der Gottesfamilie die Buße, die Umkehr der Metanoia. Ruth war die Urgroßmutter von wem? Von König David. Und König David war ein Wahnsinnskönig, aber er hatte diese große Schuld in seinem Leben, aber er tat Buße. Und es durchzieht sich durch die ganze Gottesfamilie und auch wir sind Teil der Gottesfamilie. Es ist Teil unserer DNA, umzukehren, zurückzukehren. Buße ist das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat, weil die Buße mir garantiert, dass ich zurückkomme zum Hause des Herrn, das Haus des Brotes nach Bethlehem. Und diese eine Entscheidung, umzukehren und gehorsam zu sein, veränderte die ganze Welt. Durch eine Frau, die den falschen Gott anbetete und umkehrte ins Haus des Brotes, wurde der Lauf dieser Weltgeschichte verändert. Durch eine einzige Entscheidung wurde das lebendige Wasser, das Brot des Lebens, das Alpha und das Omega, der König der Könige, der Herr der Herren geboren. Durch einen Moment der Umkehr, durch eine einzige Entscheidung. Ihr Lieben, lasst uns niemals unterschätzen, was Gott durch einen einzigen Moment des Gehorsams in unserem Leben verändern kann. Durch eine einzige Entscheidung, durch diesen einen Akt der Reue und umzukehren. Lasst uns zum Schluss praktisch werden. Was bedeutet es jetzt für uns? Was können wir mitnehmen? Ich möchte dich ganz konkret fragen, gibt es vielleicht einen Teil in deinem Leben, der noch in Moab ist? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, in dem du sagst, mein Gott ist König und doch tust du, was in deinen eigenen Augen richtig ist? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, in dem du sagst, ja, ich bin Nachfolger Jesu und doch folgst du deiner eigenen Wahrheit und nicht seiner? Es ist immer nach die Frage oder die Frage nach der Anwendung, denn das Wort sagt uns, wir hören nicht nur das Wort, sondern wir sind was? Wir sind Täter des Wortes. Das ist die Frage, die wir uns stellen können. Welche Entscheidung könnte ich heute Morgen treffen? welche Maßnahme könnte ich ergreifen, die den Lauf meines Lebens verändern würde? Es ist eine Entscheidung. Wenn jemand hier ist, der Hilfe braucht, umzukehren, dann ist es unsere Aufgabe als Gemeinde zu helfen. Einige von uns könnten vielleicht die Kreditkarten auflösen und ihr Leben ändern. Andere von uns könnten sich als erstes entschuldigen, nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehen, jemanden anrufen und sagen, sorry, dass ich zu unserem Streit meinen Teil beigetragen habe. Einige von uns könnten die Entscheidung treffen, mit dem falschen Partner Schluss zu machen. Ihr Lieben, lasst uns niemals damit zufrieden geben, dass wir mit jemandem zusammen sind, der Jesus als seinen König nicht ehrt. Einige von uns könnten die Person aus ihrem Telefon sperren oder aufhören, demjenigen zu folgen, der sie herunterzieht. Einige von uns könnten vielleicht ihre Sucht bekennen und um Hilfe bitten. Andere könnten mit weniger auskommen und viel mehr geben. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Handlung. Einige von uns könnten Gott etwas überlassen. Seine Verletzungen, seinen Schmerz, seine Kummer, seine Bitterkeit. Du könntest in aufrichtiger Reue auf die Knie fallen und Jesus, dem König aller Könige, ganz neu dein Leben geben, ihm anvertrauen. Um an den richtigen Ort zu gelangen, musst du den Falschen verlassen. Und genau das ist das, was Ruth und was Naomi taten. Im Alten Testament gibt es das Wort Schuf im Hebräischen. Das bedeutet, das kommt 1100 Mal vor, es bedeutet zurückkehren. Zurückkehren von Moab nach Bethlehem. Buße bedeutet, ich lasse meine Vergangenheit hinter mir. Ich lasse mich nicht mehr binden von meiner Vergangenheit und nicht mehr fesseln. Und wenn du zu Gott umkehrst, indem du deine Sünden bereust und Christus annimmst, sagt uns das Wort, wirst du wiedergeboren. Und der Heilige Geist zieht ein in unser Leben. Du wirst wiederhergestellt durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Du wirst versöhnt mit ihm, versöhnt mit dir selber, versöhnt mit deiner Vergangenheit und versöhnt mit Gott. Friede heißt es, Friede mit Gott. Der Heilige Geist zieht in unser Leben ein und er beginnt uns von innen heraus zu verändern in das Ebenbild Gottes. Ich möchte uns Mut machen, den Ort zu verlassen, an dem du bist, der nicht gut für dich ist und an den Ort gehst, an den Gott dich haben möchte. Es ist eine Entscheidung, ein einziger Moment, eine Entscheidung, eine Wahl, die den Lauf unseres Lebens verändern kann. Und Anni, kannst du noch ein bisschen spielen? Ich möchte dich fragen, welche Entscheidung du treffen könntest. Gibt es einen Ort, an dem du bist, von dem du weißt, dass er nicht gut ist? Und ihr Lieben, ich will nicht moralisch werden. Tu Buße, das ist nicht die Botschaft. Sondern ich möchte uns ermutigen und ich hoffe, dass wir darin auch die ermutigende Hand unseres guten Gottes sehen, der uns an die Hand nehmen möchte und uns wegführen möchte von den Orten, die nicht gut sind. Die Orte, die uns eigentlich abhalten von der Gegenwart Gottes, die uns abhalten, in seinen guten Plan zu kommen. Und wir möchten uns einfach eine Zeit nehmen, eine Möglichkeit geben, wo wir einfach kurz ein, zwei Minuten innehalten, zur Ruhe kommen. Und vielleicht hast du ja schon während der Predigt etwas, wo du weißt, stimmt, da ist was, da kämpfe ich total. Und da weiß ich, da bin ich nicht ehrlich mit Gott. Da gibt es Bereiche, die vielleicht schon seit Wochen, Monaten, vielleicht seit Jahren, wo ich Gott ausgeschlossen habe, weil ich keine Ahnung habe, wie ich damit fertig werden sollte. Und ich möchte den Mut machen, dass du heute Morgen nochmal ganz neu Jesus die Chance gibst, dass er in diese Bereiche deines Lebens und Herzens einziehen kann. Dass du ihm nochmal neu eine Chance gibst und sagst, Jesus, ich übergebe dir diesen Bereich. Ich habe keine Ahnung, wie das in meinem Leben besser werden soll, wie ich das losbekomme. Aber ich vertraue auf deine Macht, dass du Wege dazu hast. Wir werden nachher ein Gebetsteam haben, die bereitstehen, für dich zu beten. Du kannst vielleicht auch Robin auf mich zukommen, wenn du jemanden brauchst, mit dem du sprichst. Manches braucht einfach ein bisschen Zeit, eine gewisse Aufmerksamkeit. Das tut sich nicht in einem Gebet. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du heute nicht aus diesem Gottesdienst gehst, ohne diese Entscheidung getroffen zu haben. Ja, Jesus, ich möchte dir neu mein Leben anvertrauen. Ich möchte es dir übergeben. Lass uns die Zeit nehmen und dann möchten wir abschließend noch mit einem gemeinsamen Gebet.